Gemeinde, die heute nicht hier ist, in Urlaub ist. Das ist so im Sommer. Ich hoffe, dass alle eine gute Zeit haben und dass sie Urlaub mit Gott machen. Wir dürfen mit unserem Herrn diesen Gottesdienst zusammen erleben. Ich habe zunächst Grüße vom letzten Wochenende. Am Samstag waren wir in der messianisch-jüdischen Gemeinde in Koblenz und die Geschwister lassen ganz herzlich grüßen. Ihnen ist an der Verbundenheit der Gläubigen sehr gelegen. Und danach, welch ein Gegensatz, war ich seit langen Jahren mal wieder in einer richtigen Brüdergemeinde in Siegen-Achenbach am Sonntag. Das war sehr schön, das hat mich sehr froh gemacht, einmal wieder so in ganz alten Zeiten und Formen zu sein, mit einer richtig schönen Mahlfeier in der ersten Stunde. In der zweiten Stunde war ich dann derjenige, der Gottes Wort austeilen durfte. Auch von dort herzliche Grüße. Aber nun kommen wir zu unserem heutigen Thema. Und ich habe mal darüber geschrieben, Jesus, das Vorbild, den Bibeltext brauche ich noch nicht, kannst du noch lassen, Jan. Der kommt etwas später. Jesus, das Vorbild für unser Leben. Jesus, wir sehen auf dich, wir hören auf dich, wir warten auf dich. Das haben wir gesungen. Meinen wir das ernst? Wir sehen auf dich, tun wir das immer? Wir hören auf dich, tun, was du uns sagst? Und sind wir in der Erwartung dessen, dass er wiederkommt? Frage. Es gibt noch eine andere Frage. Geht es nicht auch ohne Jesus? Kein Widerspruch? Viele Menschen tun das, leben ohne Jesus. Aber für uns, geht es für uns Gläubige ohne ihn? Ich habe das mal so an ein paar Punkten versucht nachzuvollziehen. Jesus ist der von Gott gesandte einzige Messias. Eine Stelle dazu aus der Schrift. Johannes 3, Vers 17. Denn Gott hat seinen Sohn, Jesus Christus, nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn errettet würde. Der Retter, Jesus, ist in diese Welt gekommen als einziger Messias für uns. Und ich für meinen Teil kann sagen, auf diesen Retter, der mich gerettet hat, wollte ich niemals verzichten. Das heißt, für mich ist diese Frage, geht es auch ohne Jesus, damit schon mal klar beantwortet. Zweitens, Jesus ist Gott und gleichzeitig Mensch gewesen für eine Zeit. Auch das ist für mich eine Heilstatsache, die entscheidend ist. Ob Gottes Sohn ist oder nicht, ist die entscheidende Frage. Und wenn wir die Kirchen heute sehen und die Herren Bischöfe in der Leitung, die da sagen, Jesus ist Gott, ist Josefs Sohn, dann bricht für mich die Glaubenswelt, was die Kirche anbelangt, total zusammen. Bei denen geht es also auch ohne Jesus. Den brauchen sie nicht mehr in der Kirche. Tragisch, wenn wir uns das versuchen klarzumachen. Ohne Jesus haben wir kein ewiges Leben. Er ist derjenige, der uns dieses ewige Leben gibt, der uns das ewige Leben geschenkt hat. Um zu Gott, dem Vater, in den Himmel zu gelangen, brauchen wir Jesus. Ohne ihn kommen wir nicht dorthin. Wenn wir das alles so deutlich machen, dann denke ich, in der Gewissheit über die Frage, dass Jesus nötig ist und dass wir ihn brauchen, wollen wir uns das Vorbild ansehen. Aber nur in dieser Sicht, nicht als irgendetwas Unpersönliches, nicht klar Fassbares für uns. Ich gehe mal davon aus, so wie ich euch kenne, dass euch Jesus am Herzen genauso wichtig ist wie mir. Dass es nicht rein reicht, Gott anzubeten. Und ihr wisst ja, in der Welt fängt der Sturm an, nicht wenn du sagst, ich glaube an Gott. Da ist jeder ruhig, kannst du ohne weiteres machen. Wenn du sagst, ich glaube an Jesus, dann geht der Sturm los und der wird noch heftiger, wird zum Orkan, wenn du dich dann im Namen Jesu taufen lässt. Das sind so die entscheidenden Punkte. Das heißt, es geht überhaupt nicht ohne ihn. Zentral die Figur für unser Leben. Das sollten wir mitnehmen. Und nach seiner Verheißung ist er jetzt sogar hier in unserer Mitte. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihm. Und nun der Predigttext von heute, Philipper 2, die Verse 1 bis 4. Ist nun bei euch Ermahnung in Christus, ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit, so macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid, tut nichts aus Eigennutz oder aus eitler Ehre, um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ein jeder sehe nicht nur auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Die Geschichte passt also ein bisschen rein, aber sie ist eigentlich nur ein Rand, eine Randerscheinung. Natürlich sollen wir uns um die Armen kümmern, aber vielmehr geht es um die Seelen. Und ein Armer kann eine gerettete Seele haben und ein Reicher eine verlorene. Das heißt also, da gibt es ganz andere Ansatzpunkte, wenn ich gucke. Aber wir können darüber schreiben, etwas, was uns dieser Text hergibt, dieselbe Gesinnung haben, dieselbe Einstellung haben wie Jesus. Das setzt voraus, dass ich das weiß, wie er denkt, wie er handelt, setzt voraus, dass ich mit seinem Wort lebe und mir von ihm sagen lasse, was wichtig ist. Und wir sollen uns deutlich machen, dass nicht mein Zorn oder mein Ärger über irgendetwas wichtig ist, der mich dann so manchmal übermannt, wenn die Dinge nicht so laufen, wie ich sie mir vorstelle, oder irgendetwas Unbequemes auf den Weg, sich mir auf den Weg stellt. Sondern die Frage heißt immer, nicht ich ärgere mich, sondern wie kann ich dich segnen, wie kann ich dir helfen, wie kann ich dir Gutes tun. Selbst du Dieb, ich segne dich, dass du mit dem Geld etwas Vernünftiges machst, das du mir gestohlen hast. Das habe ich mal so in Israel erlebt, da ist mir aus einer Tasche, Seitentasche meiner Jacke, ohne dass ich es gemerkt habe, ein Geldbetrag entwendet worden. Ich habe für den Dieb gebetet, dass Gott ihn segnen möge, dass das Geld ihm dient. Wahrscheinlich war es ein armer Araber und er hat es gebraucht. Das ist eine Frage, mit welcher Gesinnung wir mit diesen Dingen umgehen. Wir sollen reagieren, wie Jesus reagiert. Wie reagiert er, wenn ich an diese Dinge denke? Da führt man die Ehebrecherin zu ihm, die eigentlich gesteinigt werden sollte. Und sie erwarten, dass er sagt, steinigt sie. Und dann sagt er zu den Umstehenden, wer ohne Schuld ist, werfe den ersten Stein. Was für ein wunderbares Wort. Und alle gehen, weil sie nicht fähig sind, den ersten Stein zu werfen. Und dann sagt Jesus in seiner liebevollen, seelsorgerlichen Art, sie verurteilen dich nicht mehr, ich auch nicht. Geh, du bist deine Schuld los, aber mach's nicht so wie bisher. Änder dein Leben. Ich habe das jetzt mal so ein bisschen frei übersetzt. Ich glaube, das ist das, was wir auch als Haltung brauchen. Nicht die Steine werfen auf die Schuldigen, sondern auf sie zugehen. Ihnen helfen. Ihnen Wegweiser werden. Geduld haben, wenn sie dann auch nochmal wieder rückfällig werden. Also da die Ehebrecherin wurde einmal in die Mitte reingebracht, aber wir leben als Gemeinde mit den Geschwistern, wenn wir diesen Rahmen mal nehmen, doch ziemlich ständig und der eine oder andere etwas enger zusammen, andere ein bisschen weiter zusammen, aber wir kennen uns relativ. Und da ist es ganz wichtig, dass wir in dieser konstruktiven, liebevollen Jesu-Art miteinander umgehen. Und das heißt, Dinge ansprechen, ja, aber unter vier Augen. Und das heißt, liebend, vergebend helfen, dass sich in dem Leben des Bruders oder der Schwester das ändert, was Jesus will. Das ist eine große Aufgabe. Dazu muss ich überhaupt erstmal Interesse für meine Geschwister haben. Wenn ich hier alleine reinkomme und ich sehe das alles nicht, ich sehe die Geschwister nicht, ich sehe nur mich. Ebenso ein schönes Bild, die Gabi kam unten in den Buchladen und sagte, ach, du bist hier unten, du predigst doch heute. Ich sage, was soll ich denn machen? Da meint sie, oben auf dem Stuhl sitzen und zittern, ne? Es kann selbst so ein Moment, dass du einen Dienst hast, es regt mich schon auf, es ist nicht so, dass ich sage, so, es ist ganz locker, dass du einen Dienst hast und dann deine Augen für nichts anderes mehr da sind, dein Denken für nichts anderes mehr da ist. Und genau das will Jesus nicht. Wir sollen aufeinander Acht haben, in jeder Weise. Aufeinander schauen, einander liebevoll helfen, in der Liebe Jesu. Und das ist das, was wir haben, diese Liebe Jesu ist der Schlüssel für das Leben. Dass wir seine Liebe, die er umsetzt, die wir sehen, die wir erkennen, dass wir seine Liebe, diese Liebe, die er so überzeugend gelebt hat, dass wir diese Liebe für uns auch wahrnehmen und weitergeben und leben. Ich finde das ungeheuer wichtig. Ich möchte einen Vers aus Johannes 19 lesen. Die Verse 26 und 27. Als nun Jesus die Mutter sah und den Jünger, der ihn liebte, dabei stehen, spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe dein Sohn. Dann spricht er zu dem Jünger: Siehe deine Mutter. Und von jener Stunde an nahm der Jünger sie zu sich. Jesus wurde gekreuzigt, war bereit, sein Leben hinzugeben. Und das, was er im letzten Augenblick tut, das ist unfassbar. Ich weiß nicht, ob wir dazu fähig wären. Er sorgt für seine Mutter. Die Lebensversicherung der Eltern waren damals die Kinder, vornehmlich die Söhne. Und er war nicht mehr in der Lage dazu, ihr zu helfen, und er schafft den Ersatz. Er sagt zu seinem Lieblingsjünger, zu dem Johannes: Das ist jetzt deine Mutter. Und er nimmt sie zu sich wie seine Mutter. Das ist unendliche Liebe, die dort ausgestrahlt wird. Das ist nicht an sein persönliches Ich denken, an die Schmerzen, an den Tod, der jetzt auf mich zukommt. Nein, dieses liebevolle Denken an die Mutter. Ich glaube, das ist so ein Bild, das vielleicht eher in uns reingeht, als wenn wir nur immer von dieser Liebe reden. Einmütig eines Sinnes sein, so wie es uns der Text sagt. Brauchst ihn nicht stehen lassen, kannst ihn also gerne wegnehmen, Jan. Ich komme nochmal drauf. Einmütig eines Sinnes sein. Bedeutet das, dass wir alle gleich denken sollen, einer Meinung sein müssen, keine unterschiedlichen Gedanken mehr drin sind, eines Sinnes, also absolut Deckel drauf, keiner darf anders denken, reden, handeln oder irgendetwas? Ich denke nicht. Ich habe nichts gefunden, das uns in der Bibel so etwas sagt, dass es keine Meinungsunterschiede mehr geben darf, dass es keine Diskussion mehr geben darf, dass keine Nein-Stimme erlaubt ist, um das mal so in einem weiten Bogen zu sagen. Nein, es ist alles erlaubt. Gott hat uns den Verstand gegeben, und der Verstand, der arbeitet in uns. Und er führt auch zu unterschiedlichen Meinungen, weil wir unterschiedlicher Herkunft sind, unterschiedliches Denken haben. Aber jetzt kommt das Entscheidende. In den grundlegenden Wahrheiten unseres Glaubens müssen wir übereinstimmen. Da gibt es überhaupt keine Frage. Und wenn ich eben die Gottessohnschaft so als einen Punkt genannt habe, für mich ist das, was der Bischof Bedford Strom sagt, Jesus ist Josefs Sohn, ist für mich Irrlehre. Das mal ganz deutlich zu sagen, dagegen stehe ich auf. Darum nenne ich das auch hier so deutlich. Das ist richtige Irrlehre. Und wenn einer der Meinung ist, den müssen wir das versuchen klarzumachen, dass das falsch ist. Da gibt es nur einen gemeinsamen Weg. Jesus Christus ist Gottes Sohn. Punkt. Er ist Gott selber. Punkt. Er ist der Messias. Punkt. Er hat unser Leben gerettet. Er ist für uns ans Kreuz gegangen. So, das sind die Grundlagen unseres Glaubens, um die mal bewusst auszubreiten. Aber wenn wir in weniger wichtigen Fragen nicht übereinstimmen, ist das schlimm? Ist das ein Problem, wenn wir unterschiedliche Meinungen haben? Ich denke nicht. Aber es ist die Frage, wie wir damit umgehen. Und das ist sehr entscheidend. Wenn wir in der Gesinnung Jesu leben, und das hatte ich darüber geschrieben, wenn das unser Leben prägt, dann muss das heißen, dass meine Meinung, wenn es um nicht so wichtige Themen geht, sich durchaus mal unterordnen darf, zurücknehmen darf gegenüber der Meinung eines anderen. Und wenn wir alle das tun, dann gibt es keine Streitdiskussionen, die ganz heftig sein können. Ich habe das häufiger erlebt, dass jemand so stark seine Meinung hat, dass du ihm gar nichts sagen konntest. Du hast ihm was gesagt, da hat er schon seine Antwort formuliert, da ist nicht mal mehr ein richtiges Gespräch möglich, und da entsteht dann großer Zank und Streit. Nein, lass den anderen stehen. Nimm dich selbst zurück. Natürlich darfst du deine Meinung vertreten, aber mach es im Sinne Jesu. Und ich glaube, wir kommen ganz anders mit unterschiedlichen Differenzen miteinander zurecht und sind dann eher in der Lage, in einer vernünftigen, harmonischen Situation zu leben und nicht in einer Streitsituation. Man nennt sowas auch Streitkultur. Wenn ich beim Streiten den anderen im Auge habe und ernst nehme und stehen lasse, ist dem Streit eigentlich die Spitze gebrochen und es führt zur sachlichen Auseinandersetzung. Die dürfen wir haben. Wir haben einen Verstand bekommen. Den geben wir nicht ab, wenn wir an Jesus Christus glauben, sondern der darf weiterarbeiten. Es geht also in allen Dingen zuerst um den Willen Gottes. Es geht in allen Dingen um seine Ehre. Und wenn ich das der Gesinnung Jesu in meinem Herzen habe, kann es eigentlich gar keinen Streit mehr geben. Die größten Feinde der Einheit in Gottes Gemeinde, welche sind das? Kennt ihr die? Die sind auch hier mitten unter uns, diese größten Feinde. Wir haben manche Stühle hier besetzt. Es ist Eigennutz, eitle Ruhmsucht, auch Stolz, Eitelkeit. Wer kann sich von dem allen oder von einem dieser Dinge freisprechen, wenn jeder mal in sich hineinschaut? Wir alle bringen davon ein Stück mit, ein Stück unseres Lebens. Ich schließe mich da ein. Ganz genauso. Ich kann auch nicht sagen, das ist alles überhaupt weg von meinem Leben, seit Jesus in mein Leben gekommen ist. Es ist ein geistlicher Kampf, gegen die Dinge, die in meinem Leben immer wieder aufstehen, mich zu wehren und Jesus die Oberhand zu geben. Das ist das, was wir tun müssen. Eigennutz heißt, an erster Stelle stehen wollen. Das ist ein beliebtes Spiel in unserer Gesellschaft. Das habe ich früher mitgespielt. Ich habe immer meinen Job gewechselt, wenn ich in der Karriereleiter noch ein Stück höher kommen konnte. Ich wollte immer höher. Das ist auch eine ganze Weile gelungen, bis ich dann begriffen habe, dass das der völlig falsche Weg ist. An erster Stelle stehen, egal was das kostet. Das ist die berühmte Ellbogengesellschaft, in der wir leben. Jeder boxt sich, so gut er das kann, wie er das kann, nach oben. Und das passiert in der Gemeinde auch. Und da geht das Du, das Gegenüber, geht dabei völlig unter. Nur ich persönlich bin wichtig. Nur meine Meinung ist wichtig. Und dann gibt es natürlich bei unwichtigen Themen einen Riesenstreit, der gar nicht nötig wäre. Eitle Ruhmsucht, das ist ein übergroßer Stolz. Das kann man auch mit mir nicht machen. Das ist doch unmöglich. Beleidigt den Leberwurst spielen. Statt sich zu beugen und zu sagen, okay, Herr, du hast da eine Antwort gegeben. Ich will versuchen zu begreifen, was diese Antwort mir sagt. Ich will versuchen zu begreifen, wie ich damit lebe. Und der eine kann das tun und dem wirft man dann vor, ja, also der hat ja gar keinen Stolz, wenn er das mit sich machen lässt. Das heißt, wir greifen dann auch noch vom falschen Hebel her in das Ganze ein. Wenn einer sich beugt, dann ist er nicht richtig. Und schließlich bilden wir dann gerne Grüppchen, versuchen die Leute auf unsere Meinung zu ziehen, Meinungseinheit herzustellen, gegen die ich mich gerade eben wehrte, die eigentlich nicht richtig ist, und dann mit dieser Meinungsmacht meine Meinung durchzudrücken. Haben wir alles so ein bisschen hier gehabt, erlebt, war immer wieder da. Deswegen kam mir das auch in den Sinn, es mal anzusprechen. Das alles ist die Saat der Zwietracht. Und wir finden das in unserer Gesellschaft überhäufig, übergenau, überdeutlich. Leider auch hier. Egoismus ist einer dieser prägenden Begriffe. Das heißt Ego-Ich. Ich bin das Wichtigste, meine Meinung gilt. Alles andere sehe ich nicht, zählt nicht, will ich nicht. Selbstverwirklichung ist so ein schönes Wort, das durch die Gesellschaft gegeistert ist. Es geht auch wieder nur um mich selbst, es geht überhaupt niemand anders. Die anderen existieren nicht. Oder wenn wir den amerikanischen Präsidenten mal reden lassen, America First, ist genauso eine dumme Vokabel, die auf etwas hinzielt, das gar nicht so sein kann. Wir leben in dieser globalen Welt nur miteinander und nicht gegeneinander. Es funktioniert überhaupt nicht. Das hat er noch nicht begriffen. Aber der Herr möchte, dass wir in Liebe zusammenleben. Er möchte, dass wir als seine Gemeinde ein Vorbild sind. Er möchte, dass wir als seine Gemeinde in der Gesinnung Jesu leben. Das ist sein Ziel. Und wie können wir das erreichen? Die Lösung des Problems, ein Wort. Demut. Klingt nicht so gut, ne? Das war ein Wort, das zu keiner Zeit zeitgemäß war, zu keiner Zeit Gefallen gefunden hat. Demut. Kannst du auch ein bisschen einfacher ausdrücken, Bescheidenheit. Aber Bescheidenheit ist nicht Demut, es ist ein Teil davon. Das ist doch nicht in, das bringt dich doch nicht weiter, wenn du dich immer zurückstellst, wenn du dich immer zurücknimmst, wenn du gar nicht an dich selbst denkst, an deine Wünsche und alle anderen, die punschen dich herum, das ist doch überhaupt nichts. Als Paulus von Demut sprach, erntete er Spott damals. In der griechischen, in der römischen Welt war Demut kein Thema. Man verherrlichte dort die Reichen und die Mächtigen. Doch nicht die, die nichts hatten. Was nicht heißt, dass einer, der nichts hat, demütig ist. Aber durchaus demütig sein kann. Denken wir doch nur mal an den Pharisäer und den Zöllner, die da nebeneinander stehen. Und der Pharisäer betet, danke Herr, dass ich nicht so bin wie der da. Und was betet der Zöllner? Herr, sei mir armen Sünder gnädig. Das ist Demut. Stolz und Demut stehen sich hier so krass gegenüber, dass es in der Sprache deutlich wird. Jesus möchte nicht, dass wir so ein Pharisäer sind, der stolz ist, ich bin Christ. Aber leider ist ja das schon verloren gegangen. Es wäre ja schön, wenn wir da etwas selbstbewusster auftreten würden. Er möchte, dass wir bescheiden und demütig einherkommen. In unserer Gesellschaft heißt es ja, man muss lernen, sich zu wehren. Und die wird ja schon von klein auf an beigebracht, Wissen und Geld sind die Helfer für ein vernünftiges Leben. Motto, das ich als Kind gelernt habe, lerne was, leiste was, dann bist du was. Nach dem Motto habe ich ein paar Jahrzehnte gelebt. Ich habe was gelernt, als es dann für mich klar wurde. Ich habe was geleistet und bin auch was gewesen. Bis dann der Herr in mein Leben kam und mich von dem hohen Sockel heruntergestoßen hat. Und dann wurde das Leben ganz anders. Und dieses etwas Sein ist etwas völlig anderes, wenn ich in Jesu Liebe leben darf, in einer Gemeinde und Geschwister habe, wenn ich das Miteinander erleben darf und selber versuche zu leben, das ist etwas Wunderschönes. Gemeinde zu kommen, Wärme zu spüren, Gemeinschaft zu spüren, auch zu spüren, da ist die Liebe, die mir vergibt, wenn ich mal daneben war. Es gibt ja viele Möglichkeiten, dass mal ein falsches Wort kommt. Ist ja immer noch drin und immer wieder möglich. Ist das Leben heute anders? Ich denke, alle streben danach, so wie ich das dann immer wieder erlebe und sehe, eine gute Ausbildung. Und nach der guten Ausbildung natürlich Wohlstand, ein guter Job, wo möglichst was übrig bleibt. Und wer redegewandt ist und gutes Auftreten hat und eine gute Selbstdarstellung hat, hat schon ganz gute Chancen, voranzukommen. Aber es gibt andere, die das alles nicht so haben, die abseits stehen und die auch irgendwo ihren Weg gehen wollen. Bescheiden, häufig auch demütig. Und das heißt nicht kriecherisch und unterwürfig, sondern es heißt zurückhaltend zu gehen. Wir müssen das im Licht Gottes sehen. Was sagt die Bibel dazu? Und ich glaube, das sind die besseren Beispiele, als wenn ich jetzt noch eher eine Geschichte lesen würde. Ich bin ein bisschen durch die Schrift gegangen. Was können wir von Jesus lernen? Wir fangen mal an mit Matthäus 11. Die Verse 28 bis 30. Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Wenn wir diese Botschaft von Jesus hören, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, Das ist genau die Haltung. Und dann werden wir Ruhe finden. Ruhe finden. Wir werden spüren, dass die Last, die auf uns liegt, nicht schwerer ist, als dass wir sie tragen können. So wie Jesus sagt, meine Last ist leicht, legt Gott seine Hände dazwischen, wenn Lasten auf unsere Schulter kommen und trägt sie, dass nicht zu viel Druck auf die Schultern kommt und wir vielleicht einknicken in den Beinen. Meine Last ist leicht. Wie sieht diese Demut Jesu aus? Und da kommen für mich dann die Verse immer wieder, die mich tief durchwühlen, wenn ich Jesaja 53 lese. Aber ich möchte nur einen Vers nehmen. Jesaja 53, Vers 7. Er wurde misshandelt. Unser Herr, unser Heiland Jesus Christus. Aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf. Er hat sich gebeugt und hat nichts dazu gesagt. Schweigen wir in so einer Situation? Wie das Lamm, das auf die Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das stumm vor seinem Scherer steht. Und er tat seinen Mund nicht auf. In dieser entscheidenden Situation. Schweigst du, wenn man dir Unrecht tut? Überlässt du Gott das Handeln an dieser Stelle für dich? Ich glaube, da tun wir uns ganz schwer. Und das ist so eines der beeindruckendsten Bilder, die ich mit Jesus empfinde und sehe an dieser Stelle. Aber auch Matthäus 26, die Geschichte in Gethsemane, ist ein ähnliches Bild, das das deutlich macht, das uns da also auch den Weg zeigt ein wenig. Da heißt es in Vers 39, und er ging ein wenig weiter und fiel auf sein Angesicht und betete und sprach, mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Den Wunsch, diesen Kelch, der gefüllt mit Sünden, nicht trinken zu müssen, hat er in seinem tiefsten Herzen. Der Wunsch ist da. Und seine Liebe und seine Demut führen ihn dazu, zu sagen, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Er übergibt alles dem Vater und seinen Plänen. Er beugt sich demütig darunter. Oder schließlich auch noch Johannes 19. Die Verse 28 bis 30. Fangen wir erst mit 28 bis 30. Danach, da Jesus wusste, dass alles schon vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Es stand da ein Gefäß voll Essig. Sie legten nun einen Schwamm voller Essig um einen Isop und brachten ihn an seinen Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Das ist der Schlusspunkt seines Todes am Kreuz. Er ist der, der diesen Becher unserer Sünde getrunken hat. Er hat sein Leben gegeben für uns, damit wir Leben im Überfluss haben. Für uns ist er gestorben. Er lässt sich ans Kreuz schlagen, bis er am Ende sagen kann, es ist vollbracht. Auch die Schriften sind vollbracht. Auch danach richtet er sich aus. Und dann dieses wunderbare zukunftsweisende Wort aus Johannes 10, Vers 10. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Und Vers 17 dazu: Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, um es wiederzunehmen. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Vollmacht, es zu lassen, und ich habe Vollmacht, es wiederzunehmen. Jesus hat alle Vollmacht der Welt gehabt. Millionen von Engeln, die er hätte rufen können. Er entscheidet: Ich lasse mein Leben für euch. Das ist eine Entscheidung, das ist nicht irgendein Weg, der gelaufen ist, etwas, was man mit ihm gemacht hat. Gott hat ihm die Entscheidung gegeben, sein Leben zu lassen und es zu nehmen. Das macht nochmal so deutlich: Er hat sich für dich entschieden, für mich entschieden an dieser Stelle. Ich habe das nochmal so richtig durchgerüttelt, als ich an diesen Gedanken saß, was er für mich getan hat. Er hat sich entschieden, das alles auszuhalten, in den Tod zu gehen, weil er wollte, dass ich Leben habe. Weil er wollte, dass wir hier alle Leben haben. Dafür hat er das getan, für jeden von uns. Nicht nur für mich allein. Er entscheidet selber, sein Leben zu geben. Niemand kann ihn da irgendwo bedrängen, drücken oder etwas zu tun. Und das ist wahre Demut. Wir können also diese Demut von unserem Herrn Jesus in jeder Weise intensiv lernen. Aber um von ihm wegzukommen, vielleicht berührt euch das gar nicht so sehr oder zu sehr, oder es ist euch vielleicht nicht praktisch genug für euer Leben, diese dramatischen Situationen, dann gehen wir doch einmal und schauen uns an, was Daniel getan hat. Auch das, denke ich, ist ein Weg, der uns helfen kann. Daniel 2. Er soll einen Traum deuten. Und was sagt er dazu? In Vers 23, Daniel 2, 23. Dich, Gott meiner Väter, lobe und preise ich, dass du mir Weisheit und Kraft gegeben und mich auch jetzt hast wissen lassen, was wir von dir erbeten haben. Denn du hast uns die Sache des Königs wissen lassen. Daniel war in seinem tiefsten Herzen ein demütiger Mann, der gesagt: Ich habe von Gott die Nachricht gekriegt, ich bin der große Prophetkönig, hör nur auf mich, ich kann dir alles sagen. Ist das nicht leicht zu unserer Veranlassung, wenn ich was kann, wenn ich was weiß, wenn ich einen Vorsprung habe, dass ich damit rauspresse? Danke, Vater im Himmel, danke, du Vater meiner, du Gott meiner Väter, danke dir, dass du mich weise gemacht hast, dass du mich hast wissen lassen, was es mit der Sache des Königs ist. Eine demütige Haltung, die wir auch bei Paulus in jeder Weise finden. Biblische Demut ist, sich selbst zu beurteilen, angemessen und nicht höher zu denken über sich, als es wirklich ist. Die gesamte Bandbreite meines Lebens darunter zu stellen. Und die Bandbreite meines Lebens hat viele Facetten. Da sind Erfolge und da sind Niederlagen. Ich rede nur von den Erfolgen, das andere geht keinem was an. Und damit ist das Leben nur halb. Nur zur Hälfte da. Und die Wahrheit ist nur zur Hälfte da. Und es gibt Stärken und es gibt Schwächen. Die gehen keinem was an. Nur die Stärken packe ich raus. Wieder nur die Hälfte. Und so laufen wir vielfach als halbe Menschen herum. Eine Hälfte, die wir ausblenden, weil wir meinen, die gehört nicht hin und die ist nicht gut und die ist schwierig, kosten die Wahrheit über unser Leben. Wahrheit ist, dass alles das da ist. Und das ist unverzichtbar, wenn wir auf den Weg mit Jesus gehen. Entweder wir gehen demütig mit ihm oder gar nicht. Ich kann euch sagen, hilfreich ist erfahrene Vergebungsliebe. Und danach erfolgte Reue und Umkehr. Das macht demütig. Es hilft, demütig zu werden. Gehen wir an die Lösung des Konfliktes. sicherlich leichter, die Ermahnung in Gottes Wort zu lesen, und ich habe euch einiges an Bibelstellen heute zugemutet, um Jesus, um die Bibel reden zu lassen. Das war mir ein Anliegen an dieser Stelle. Aber wirklich zu verstehen, was gemeint ist, vielleicht schwierig. Und es dann auch zu tun, noch viel schwieriger. Wollen wir das überhaupt? Wollen wir nicht lieber so in unserem Trott, nehmen wir jetzt Leben, weiterleben? Wird ja alles irgendwie schon werden. Geht ja auch keinem was an, was bei mir nicht in Ordnung ist. Ich tank mich da schon irgendwie durch, irgendwie komme ich schon klar. Nein, das ist es nicht. Der vierte Vers, den hast du jetzt nicht einzeln, Jan, aber du kannst den Text nochmal stellen von Philipper 2 bis 4. Da heißt es, wichtig ist, mehr auf das des anderen sich zu konzentrieren als auf das Seine. Sehe ich nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Das ist der Satz, der uns helfen sollte. Die Probleme, Interessen, Meinungen und Wünsche, die ich habe, die kenne ich ja. Um die geht es nicht. Es geht darum, dass ich die Meinung, die Wünsche, die Probleme, die Interessen meines Gegenüber wahrnehme. Dass sie Raum finden in meinem Leben, Denken finden und dass ich mich mit meinen Wünschen darunter ordne. Dass ich das tue, was dem anderen dient. Das heißt nicht unterwürfig sein. Das heißt aber bereit sein. Und das finde ich so wichtig. Also ich habe gerade so im Sinn eine Schwester, die ich mit zum Ausflug genommen habe. Die ist nicht aus unserer Gemeinde. Und wir sprachen darüber, dass sie gerne kommen wollte und nicht wusste wie. Und dann habe ich gesagt, ich hole dich ab. Dann sagte sie mir nachher, als wir uns da trafen, du, das war so umwerfend, das habe ich so noch nicht erlebt. Du hast gesagt, ich hole dich ab. So, ganz selbstverständlich, war so keine Frage, war nicht irgendwie eine Mühe dahinter. Es war selbstverständlich. Ich glaube, das ist das, was wir im Miteinander brauchen. Mir war das in dem Moment gar nicht so bewusst. Mir war klar, die musste irgendwie hin, ich habe noch einen Platz im Auto, also hol ich sie ab, warum nicht? Bin ich sowieso gewohnt, nicht? Meine lieben Geschwister abzuholen und zum Senioren zu bringen und in die Gemeinde zu bringen, das mache ich auch alles gerne. Das sind Dinge, die tue ich mit Freuden. Und das ist das, was wir brauchen, dass wir die Wünsche der anderen sehen. Es fällt uns schwer. Fällt uns sehr schwer. Unser dickes Ich zurückzustellen, lieber das bequeme Leben als für den anderen was tun. Und wir schaffen es auch nicht alleine, aus dieser Bequemlichkeit herauszukommen. Wir brauchen Jesu Mithilfe. Ohne ihn geht es nicht. Geht es auch ohne Jesus? Nein. Es geht ohne ihn überhaupt nicht. Es ist ganz wichtig, dass wir uns auf das des anderen konzentrieren. Das ist wichtig. Ein Leben im hingegebenen Dienst wünscht sich unser Herr von uns. Manch einer aus dieser Gemeinde lebt ein solches Leben sichtbar. Und wenn ihr jetzt euch umguckt, kennt ihr sicherlich den einen oder anderen Schwester oder Bruder und orientiert euch an denen, wo das sichtbar wird, wie sie hingebungsvoll bereit sind zu dienen. Und mich macht das immer wieder sehr froh, wenn ich das sehe und hilft mir selber, mich demütig einzuordnen. Unser Ego muss klein werden. Und das Gegenüber muss groß werden, das Du. Und noch viel größer muss Jesus werden. Das ist der Weg, wenn wir in seiner Gesinnung leben wollen. Jesus schenkt uns seine Liebe, damit wir diese Liebe weitergeben. Nicht, dass wir sie vor uns nehmen und sagen, boah, was für eine Liebe hat er mir geschenkt. Er möchte, dass wir sie an jeden, der uns begegnet, weitergeben. Indem Jesus Vorbild für unser Leben wird. Zum Abschluss noch zwei Bibelverse. 1. Petrus 5, Vers 6. Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes. Das möchte ich euch mitgeben. Und dazu gewissermaßen als Hilfe Philipper 2, Vers 5. Das ist ein Vers nach dem Predigttext. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Jesus Christus war. Demütigt euch unter die mächtige Hand des Gottes und habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Der Herr schenke uns das Wollen dazu und auch das Gelingen. Lasst uns eine Zeit nehmen zum Gebet. Wer immer es auf dem Herzen hat, noch einen Gedanken im Gebet dazu beizutragen, ist herzlich willkommen. Ich schließe dann das Gebet ab. Ich bin vor dir, Herr Jesus, und wir müssen bekennen, dass da immer wieder Schuld in unser Leben kommt. Du möchtest, dass wir demütig sind. Vergib mir, dass ich das auch immer wieder mal vergesse. Ich möchte so gerne leben, wie du es wünschst. Und doch gelingt es immer wieder nicht. Vergib, Herr, oder hilf, dass sich das verändert. Du hast mit diesem deinem Wort ganz besonders zu mir selbst gesprochen. Ich danke dir dafür. Ich bitte auch für unsere Geschwister, Herr, dass du jedem ins Herz schaust und dass jeder für sich weiß, wo er Dinge anpacken muss und dass du auch da Hilfe schenkst, es zu tun. Danke. Danke, dass wir deinen Segen erfahren dürfen und dass wir mit dir leben dürfen, auch in dieser Gemeinde als deine Kinder. Schenke uns die Harmonie und das fröhliche Miteinander, indem wir auf dich schauen und indem wir deine Liebe unter uns wirken lassen. Wir danken dir dafür, Herr. Amen. Segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns seinen Segen, seinen Frieden, sein Shalom. Amen.